Hallo all zusammen, ein besonderer Gruß von mir an euch und ich wünsche euch allen ein sehr schönes Laubhüttenfest. Schade, dass ich nicht persönlich bei euch sein kann, aber hoffentlich sehr bald. Wer würde mir zustimmen, dass das Leben als zerbrechlicher Mensch aus Fleisch und Blut eine Herausforderung ist? Wir sind anfällig für Krankheiten, Verletzungen, Müdigkeit, Stress, sowohl emotional als auch körperlich. Und je älter wir werden, desto schwieriger wird es. Wenn wir in unser fortgeschrittenes Alter hineinleben, hat unser Körper irgendwann genug. Das Leben, das wir leben, ist vorübergehend. Aber wir träumen davon, nicht wahr? Und fragen uns, wie es wäre, anders zu sein, als wir es gewohnt sind? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, ein Superheld zu sein und wie das wohl wäre? Es gibt heutzutage viele Comics und Filme mit verschiedenen Arten von Superhelden. Und wie cool wäre es, solche Superkräfte zu besitzen? Wenn Sie irgendeine Superkraft haben können, welche wäre es? Die Fähigkeit zu fliegen und unglaublich stark zu sein wie Superman und Spider-Man, Thor, Captain America, Wonder Woman, die schnellste Person oder Person der Welt wie Flash oder sogar unsichtbar zu sein, sind einige der beliebtesten Optionen. Aber was ist mit Unsterblichkeit? Unsterblich zu sein bedeutet, ewig zu leben, niemals zu sterben oder zu verfallen. Sie müssen keine Angst mehr haben, verletzt zu werden oder zu sterben, da wir heute entscheiden, was wir tun oder nicht tun, um zu vermeiden, verletzt zu werden. Eine Fantasie aus der Kindheit, Dinge, von denen wir sonst nur träumen. Tatsache ist jedoch, dass dies eines Tages wahr werden wird. Was braucht es also, um die Erfüllung dieses Wunsches zu erlangen? Wie bereit und wie ernst ist es uns jetzt in unserem Leben, um dieses Ziel der Unsterblichkeit zu erreichen? Haben wir die Idee, unsterblich zu sein? Keinen Schmerz mehr fühlen zu müssen? Uns keine Sorgen machen zu müssen, verletzt zu werden oder zu sterben, vollständig begriffen? Haben wir das? Denken wir darüber? Wir wissen, was das Laubhüttenfest darstellt und wir wissen, dass Christus auf diese Erde zurückkommen wird, um für 1000 Jahre zu regieren, während Satan gebunden ist und die ganze Welt unter der Regierung Gottes leben wird. Die Auferstehung wird unmittelbar davor stattfinden und unsere Verwandlung zur Unsterblichkeit wird stattfinden, um in die Familie Gottes hineingeboren zu werden, was durch das Posaunenfest symbolisiert wird. 1. Korinther 15, Verse 50 bis 54 spricht über die Wiederauferstehung, was in die Zukunft kommen wird. 1. Korinther 15, angefangen Vers 50. Da sage ich aber, liebe Brüder und Schwestern, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht ererben können, auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Vers 51. Sehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Das heißt, wir werden nicht alle den Schlaf des Todes schlafen. Und weiter, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Vers 53. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Vers 54. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und dann weiter in Vers 42. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher oder besser geistiger Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen, besser geistigen Leib. Wie geschrieben steht, Vers 45, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber nicht der geistliche, besser geistige Leib ist der erste, sondern der natürliche, danach der geistige. Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Vers 49. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. An jenem Tag, an dem Christus zurückkehrt. Wir werden aussehen wie Christus in seiner verherrlichten Gestalt. Und weiter in 1. Thessaloniker 4, Verse 16 und 17. 1. Thessaloniker 4 und Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des, besser eines Erzengels unter die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Richtig, besser, die Toten oder Verstorbenen in Christus werden auferstehen zuerst, das heißt, als Erste. Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Wir werden mit ihm dann sofort auf den Ölberg herabkommen. Wir werden nicht mit ihm in den dritten Himmel eingehen, wie einige das sagen. Der einzige Weg, um wiedergeboren zu werden, lesen wir in Johannes 3, Vers 3. Johannes 3, angefangen, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder, besser, wiedergeboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden oder besser wiedergeboren werden. Vers 8. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Beachten Sie, wer aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wir sind es heute noch nicht, sondern immer noch Fleisch und Blut. Von daher sind wir heute auch noch nicht wieder geboren. Wir sind, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, aus oder mit dem Geist gezeugt. Nun, es gibt viele Beispiele von Personen, die einen Vorgeschmack der Unsterblichkeit bekamen, um als Menschen keinen Schaden oder Tod zu erfahren. Und eines Tages werden wir Schmerzen und Leiden als Gottwesen nicht mehr erfahren müssen, aber hier ist ein Blick auf diejenigen, die einen wundersamen Schutz gegen die Art von Schmerz und Leiden hatten, die wir alle als Menschen erfahren. erste Beispiel finden wir in Jona, Kapitel 1, angefangen Vers 1. Jona im Bauch des Wals. Jona Kapitel 1, Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittatais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffa. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Er wollte sich vor Gott verbergen, wie einst Adam und Eva. Doch Gott sieht uns, wo immer wir auch sein mögen. Und dann weiter in Verse 10 bis 12, da sehen wir oder lesen wir über einen Sturm auf dem See. Und Jona wollte sterben, statt auf Gott zu hören. Vers 10. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Vers 11. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestürmer. Er sprach zu ihnen, Vers 12, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Er wusste das schon. Aber was hat er denn gemacht? Dann weiter in Vers 13, doch die Leute rüdeten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestürmer gegen sie an. Da riefen sie, Vers 14, zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben und um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Die Leute haben gebetet, aber Jona betete nicht zu Gott. Weiter in Vers 15. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Vers 16. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Anstatt Gott zu gehorchen, Jona wollte lieber sterben. Kapitel 2, Vers 1. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Vers 4. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Vers 6. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Vers 8. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wenn man Götzendienst begeht, verlässt man Gott. Und in Vers 9 wusste er, dass er Leben und Gottes Willen tun würde. Vers 9. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Vers 10. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Dann hat er endlich gebeten zu Gott, wo er im Wal war. Und so spie ihn der Wal ans Land und Jona tat, was ihm Gott befohlen hatte. So weit ist es gegangen. Aber Gott war immer dabei und er hatte einen Grund gehabt. Noch ein Beispiel, berühmtes Beispiel, ist Daniel in der Höhle des Löwen. Angefangen Daniel 6, Vers 10 bis 12. Daniel 6, Vers 10. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Herr, seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Vers 12. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Weiter in Vers 16. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm. Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschließt, unverändert bleiben sollen. Vers 17. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Er hatte auch die Glaube gehabt, dass Daniels Gott ihn retten wird. Was auch interessant ist. Vers 18. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Vers 20. Früher Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Vers 22. Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Vers 24. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Er blieb beständig im Glauben und der Überzeugung, dass Gott ihm in dieser unmöglichen Situation helfen würde. Wir sind auch manchmal in diese unmöglichen Situationen. Und Gott hilft uns, nicht wahr? Noch ein Beispiel ist Paulus, der auf Malta von einer Giftschlange gebissen wurde. Apostelgeschichte 28, angefangen Vers 1, lesen wir bis Vers 6. Apostelgeschichte 28, Verse 1 bis 6. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute da erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Vers 3. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, führ wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Vers 4. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, denn die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Er aber schlenkelte das Tier ins Feuer, und es widerfuhr ihm nichts Übles. Vers 6. Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sagten, er wäre ein Gott. Gott hat versprochen, uns sogar vor giftigen Schlangen zu beschützen, wie es in Markus 16, Vers 18, wir können ja das lesen da später, aber er sagt es auch, aber nicht, wenn man dies herausfordert und sich bewusst mutwillig von ihnen stechen lässt, wie es einige tun. Und weiter mit Paulus noch ein Beispiel. In Apostelgeschichte 14, angefangen Vers 8. Apostelgeschichte 14, Vers 8. Und es war ein Mann in Lystra, der saß da ohne Kraft in den Füßen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Vers 11. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgestiegen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Vers 13. Und der Priester vom Tempel, das Zeus vor der Stadt brachte, Stiere und Kränze an die Stadttore und wollte mit dem Volk opfern. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Vers 16. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Vers 18. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Er wurde vom Volk dafür bestraft, dass er das Richtige tat. Aber in Gottes Augen tat er das Richtige. Da sie dem Volk nicht zu Willen waren, das ihnen opfern wollte, verändert sich das Volkes Sinn, und es wollte sie nun steinigen. Was heißt das? Mit uns trauen wir nie der Masse des wankelmütigen Volkes. Weiter in Vers 20. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Dieselbe Stadt, in der jene waren, die ihn gesteinigt hatten. Kam wieder zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe, und sie predigten diese Stadt des Evangelium und unterwiesen viele. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia. Vers 22 stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Dasselbe, was wir alle durchmachen müssen. Durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Noch ein Beispiel, Elia. Noch eine berühmte Geschichte hier. Elia erhielt Nahrung von dem Engel, als er bereit war zu sterben, wie Jona. 1. Könige 19, Vers 1 bis 10. 1. Könige 19, angefangen in Vers 1. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Und da fürchtete er sich, Vers 3, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin und in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Vers 5, und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn und an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, was hat er getan? Legte er sich wieder schlafen. Vers 7, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Vers 8, und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Eine unmögliche Situation. Wieder. Vers 9, und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und sehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, Vers 10, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Ältere zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Er war keineswegs allein übrig geblieben, aber in seiner Verzweiflung sah er die Realität nicht. Und das passiert oft auch in unserem Leben. Obwohl Elia weiter zweifelte, ermutigte Gott ihn weiterhin. Und das passiert auch oft in unserem Leben. Gott ist immer da, bei uns und hilft uns. Aber wir haben noch die Chance und die Wahl, das Richtige zu machen. Vers 18, und ich will übrig lassen, richtig habe übrig gelassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott hat immer einen Plan. Das müssen wir nicht vergessen. Noch ein Beispiel, wieder zurück in Daniel 3. Verse 14 bis 29. Daniel 3, angefangen Vers 14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr Schadrach, Meshach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und eine Doppelflöte und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Vers 16, da fingen an Schadrach, Meshach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Sehe unser Gott, denn wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Vers 18, und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbieten werden. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm. Vers 19. Und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meshach und Abednego, und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meshach und Abednego, zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Vers 21. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hütten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Feuerofen geworfen, weil das Gebot des Königs so streng und der Ofen überaus heiß war, tötete die Feuerflamme die Männer, die Schadrach, Meshach und Abednego hinaufbrachten. Vers 23. Aber die drei Männer fielen hinab und in den glühenden Feuerofen gebunden, wie sie waren. Vers 24. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Raten: Haben wir nicht drei Männer gebunden, in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und er sprach, Vers 25, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter oder ein himmlisches Wesen. Vers 26, und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und sprach: Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, trete heraus und kommt her. Da traten die drei heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leiben dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Vers 28, da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrach, Meshach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Vers 29. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schadrach, Meshach und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Das war dasselbe Beispiel mit Daniel. Derselbe König hat das auch so ungefähr das alles so gesagt, hat auch vergessen, wie der treue Gott helfen kann, dass der Einzige, der das tun kann, in diese unmöglichen Situationen erretten kann. Jetzt Abraham ist noch ein Beispiel. Im Begriff, Isaak zu opfern, was auch sehr interessant ist, wie Gott immer da ist. In 1. Mose 22, Vers 1 und 2 fangen wir an. 1. Mose 22, angefangen Vers 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, richtig, besser gesagt, stellte ihn auf die Probe und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und dann weiter in Vers 7. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Vers 8. Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Vers 9. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Vers 11. Da rief ihn der Engel des Herrn von Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und du enttue ihm nichts, Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Weiter in Hebräer 11, Verse 17 bis 19. Hebräer 11, Vers 17 lesen wir: Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, auf die Probe gestellt wurde, besser, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Vers 19, er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Abraham hatte seine Knechten gesagt, wir, das heißt Isaak und ich, werden zu euch zurückkommen. 1. Mose 22, Vers 5. Aber wieder zurück. 1. Mose 22, Vers 15. 1. Mose 22, Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Vers 18. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meine Stimme gehorcht hast. Da können wir Abraham bedanken. Gott wird uns durch seinen Sohn Jesus Christus auferwecken. Als Christus auf dieser Erde war, hat er mehrere Personen auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes des Vaters in ihm. Das heißt, Gott der Vater hat die Menschen durch Christus auferweckt. Fangen wir an mit Matthäus 9, Vers 18 bis 25. Für ein Beispiel, Matthäus 9, angefangen Vers 18. Als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam eine der Oberen, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, Vers 20, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Vers 22, da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Vers 23, und als Jesus in das Haus des Oberen kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volks, sprach er, geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Vers 25. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Ist auch von Glaube. Weiter in Lukas 7, Vers 11 bis 17. Lukas Kapitel 7, Vers 11. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Vers 13. Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht, und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Vers 15. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seine Mutter. Und und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Vers 17. Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen jüdischen Land und in allen umliegenden Ländern. Noch ein Beispiel, Johannes 11, Verse 11 bis 27. Johannes Kapitel 11 und angefangen Vers 11. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Und da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Vers 14. Da sagte ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dagewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Vers 17. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Vers 23. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Doch das war nicht, wovon Christus sprach. Vers 25. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Vers 27. Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Vers 41. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Vers 43. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Und alle Leute hier, wie mit dem anderen Beispiel, waren Zeugen dieses Wunders, wie sie es auch bei der Wiederkunft Christi miterleben werden. Johannes Kapitel 12, Vers 9. Johannes Kapitel 12, Vers 9. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Was hat Christus auch getan? Er dankte dem Vater, dass er ihn erhört hatte. Christus tat die Wunder durch die Kraft des Vaters in ihm. Vergleiche Apostelgeschichte 10, 36 bis 38. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, wie die jungen Menschen von den Toten auferwecken konnten. Apostelgeschichte 9, angefangen Vers 36, lesen bis 43. Apostelgeschichte 9, Vers 36. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Geselle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht zu uns zu kommen. Vers 39, Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Vers 40. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte. Nun, er wollte nicht, dass Ungläubige zugegen waren, die nicht an das glaubten, was Petrus tun würde. Weiter. Kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihren Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Vers 42. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und er geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Und dann weiter in Kapitel 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, das heißt eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Vers 8. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Vers 9. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutkes in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Vers 10. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfing ihn und sprach, macht kein Geschrei, denn seine Seele ist in ihm. Er wollte, dass sie daran glaubten. Vers 11, dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, und so zog er hinweg. Vers 12, sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. In die Zukunft. Gott wird uns aus den Toten auferwecken, wie wir in 1. Korinther 6, Vers 14 lesen. Was heißt, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. 1. Korinther 6, Vers 14. Wir müssen auch verstehen, dass es mehr als eine Auferstehung gibt, was die Welt sowieso nicht versteht. Da die erste aus denjenigen bestehen wird, die in Christus sind, und die zweite aus denjenigen, die Christus nicht kannten. Und das lesen wir in Offenbarung 20, Verse 4 bis 6. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthaupten waren um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebeten hatten, das Tier und sein Bild und die sein Zeichen oder Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig. Die toten Seelen wurden lebendig, das heißt, sie waren nicht unsterblich. Und weiter und regierten mit Christus 1000 Jahre. Vers 5. Die anderen Toten aber wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hier ist unsere Chance, an erster Stelle oder Erstlinge zu sein. Und wir haben heute schon dieses Wissen. Wenn wir noch nie die Chance hatten, bei etwas Erste zu werden, sei es beim Sport oder etwas anderem, nun, hier ist unsere Chance, die Ersten aus der ganzen Welt zu sein. Die Ersten, die die Chance erhalten werden, unsterblich zu sein und Gott zu sein. Der Rest der Welt wird unserem Beispiel folgen, damit sie das gleiche Schicksal erfahren können. Wenn die letzte Posaune geblasen wird und die ganze Welt es hören wird, was für ein Anblick und was für ein großartiges Ereignis wird das nur sein. Es wird irgendwie unwirklich erscheinen, so wie etwas, das man jetzt nur in Filmen sieht. Aber es wird sich tatsächlich alles genau so vor den Augen der ganzen Welt abspielen und es wird ein sehr bemerkenswertes Ereignis sein. Das ist jetzt schwer zu verstehen. Aber wenn diese Zeit kommt, können wir in unsere Bibeln öffnen und darauf hinweisen, dass das, was geschrieben steht, tatsächlich direkt vor unseren und ihren Augen stattfindet. Schon heute dieses Wissen darüber zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Und genau deshalb müssen wir fokussiert bleiben, dürfen nicht abdriften und uns nicht von Ablenkungen und Prüfungen überwältigen lassen. Denn wenn diese Ereignisse schließlich eintreffen werden, werden wir uns alle einig sein, dass sie die Mühe gelohnt hat, dass wir es geschafft haben, dass wir endlich ewiges Leben haben werden und Teil von Gottes Familie sein werden.